Den hier neben mir kennt ihr vielleicht noch. Wenn nicht, wenn ihr letzte Woche nicht da wart, dann sage ich euch kurz, wer es ist. Das ist der verlorene Sohn. Erkennt man, finde ich. Wir haben ihn in den letzten 5 Wochen auf seiner Reise begleitet. Wir haben miterlebt, wie er getrieben von seiner Sehnsucht nach mehr sein Erbe von seinem Vater eingefordert hat. Dann ist er losgezogen, hat alles verjubelt und dann am Boden angelangt, ja, bei den Schweinen, kommt er zur Besinnung. Warum liege ich hier im Dreck, wenn doch die Knechte meines Vaters alle mehr als genug zu essen haben? Da macht er sich auf den Weg zurück und wird voller Liebe empfangen. Da ist kein Platz mehr für Scham, kein Platz mehr für Schuldgefühle, da ist nur noch Liebe, nur noch Gnade. Er bekommt einen Ring angesteckt, er bekommt ein neues Gewand, ein Festgewand, ihm werden wieder Schuhe angezogen, dann wird ein Fest gefeiert. Das Mastkalb wird geschlachtet und. Der Sohn, der verloren war, ist wiedergefunden. Der Sohn, der tot war, ist wieder lebendig geworden. Der verlorene Sohn ist wieder zu Hause. Und vielleicht bist du in den letzten Wochen einen ähnlichen Weg gegangen. Hast dir überlegt, welche Sehnsüchte prägen eigentlich mein Leben? Wonach suche ich in meinem Leben? Welche Sehnsüchte, welche Entscheidungen haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin, haben mich dahin gebracht, wo ich heute stehe, sitze, liege. Vielleicht kam dir auch diese Situation in den Kopf, wo du wirklich am Boden warst. Und ich hoffe, du hast den Weg dann nach Hause gefunden. Bist nicht da sitzen geblieben, sondern hast dich aufgemacht, auf den Weg gemacht, zurück nach Hause und bist jetzt auch hier angekommen, zu Hause. Egal, ob du vorher schon Christ warst oder damit nicht viel zu tun hattest. Ich hoffe, du hast diesen Weg nach Hause gefunden. Und dann stellst du dich jetzt vielleicht vor die Frage, gut, jetzt bin ich zu Hause, aber wie lebt man da eigentlich so? Wie lebt man denn so als Christ? Wie kann man dieses neu gefundene Leben denn gestalten? Und das ist tatsächlich eine Aufgabe. Das passiert nicht mal eben von selbst. Gerade wenn du dieses Leben neu gefunden hast, kann ich mir vorstellen, du fragst dich, wie geht's jetzt weiter? Wie lebe ich dieses Neue? Dieses Neue. Denn neu ist dieses Leben definitiv. Paulus schreibt das im Korintherbrief so schön. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Und vielleicht stehst du dann hier und denkst dir, puh, ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie ich dieses völlig Neue eigentlich gestalten will. Vielleicht sagst du, ja, ich bin nach Hause gekommen, vielleicht auch wieder nach Hause gekommen. Aber wie sieht es da jetzt eigentlich aus? Was mache ich denn da so? Wie entwickle ich meinen Glauben weiter? Damit werden wir uns die nächsten 3 Sonntage beschäftigen. Wir schauen uns heute und nächste Woche an, wie Gott unseren Glauben stärkt. Ich habe nächste Woche einen spannenden Interviewpartner. Horst wird uns aus seinem Leben erzählen und uns berichten, wie er so seinen Glauben lebt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und danach, am 17.03., zum Abschluss unserer Predigtreihe, haben wir einen Zeugnis- und Wunschlieder-Gottesdienst, wo ihr uns mit in euer Leben hineinnehmt. Welches Lied hat mich auf meinem Glaubensweg begleitet? Was habe ich mit Gott so erlebt im Laufe meiner 60 Jahre, im Laufe meiner 20 Jahre? Bin ich sehr gespannt, freue ich mich total drauf. Da sind sehr, sehr spannende, interessante Geschichten zu entdecken. Wie lebe ich meinen Glauben? Das ist eine Frage, die kommt dir, denke ich, egal ob du jetzt frisch im Glauben bist oder schon lange am Glauben dran bist, wie lebe ich eigentlich meinen Glauben? Wie sieht mein Glaubensweg eigentlich aus, so bis hierhin? Wie hat sich mein Glaube entwickelt? War das auch so eine verlorene Sohngeschichte oder bin ich vielleicht doch eher in der Gemeinde irgendwie aufgewachsen und passt so? Was waren bedeutende Stationen deines Glaubensweges? Nehmt euch mal 1 Minute Zeit und denkt darüber nach, wie bin ich eigentlich zu dem geworden, der ich heute bin in meinem Glauben? 1 Minute, wie bin ich zu dem geworden in meinem Glauben, der ich heute bin? dein Glaubensweg aus? Wie sieht dein Glaubensweg aus? Wir führen gerade viele Aufnahmegespräche. Und wenn du bei uns Mitglied werden willst, dann füllst du hier so einen Bogen aus. Das ist unser Aufnahmeantrag. Und hinten drauf ist ein großes Feld. Erzähl uns von deinem Glaubensweg. Erzähl uns von deinem Glaubensweg. Und in dem Kennenlerngespräch, das dann im Anschluss daran folgt, dann sprechen wir auch darüber. Komm miteinander ins Gespräch. Ja, was hat dich denn geprägt? Was glaubst du so? Wie glaubst du so? Wie hat Gott dich angesprochen? Und immer wenn du mit jemandem darüber sprichst, wie hat Gott in deinem Leben gewirkt? Wie hat sich dein Glaube entwickelt? Dann hörst du immer von Beziehungen. Du hörst immer von Beziehungen. Und darum geht's heute. Ich habe noch nie gehört, aber vielleicht bist du da ja die Ausnahme. Ich saß so in meinem stillen Kämmerlein, hab nachgedacht und so für mich selbst hat Gott mich dann gefunden. Dann bin ich im Glauben gewachsen, so für mich, habe einfach nur die Bibel gelesen und habe mich dann zu dem, der entwickelt, die Gott in mir sieht. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe noch nie gehört, in meinem stillen Kämmerlein habe ich Gott gefunden. Du hörst dann eher Dinge wie, dann traf ich diesen Typen. Er hat mich gefragt. Ich hatte einen Professor, der war irgendwie anders. Ja, meine Mutter hat neu geheiratet und der neue Mann hat uns mit in die Kirche genommen. Du hörst sowas wie, die Mädels in der Schule haben mich zur Jungschar eingeladen. Oder ich habe da einfach in diesem Team dann mitgearbeitet. Ich hatte sonst nichts zu tun. Meine Mitbewohnerin war Christin. Und auch in 2 Wochen werden wir Geschichten hören, wo Menschen, wo Beziehungen Katalysatoren waren, Wachstumsbeschleuniger für unser Glaubenswachstum. Im Iran war da die Freundin, die diese Untergrundkirche besuchte. Da war der Onkel, der dir eine Bibel geschenkt hat, mit dir darüber ins Gespräch gekommen ist. Da war der Freund, der mich auf diese eine Sache angesprochen hat, die so in mir rumorte und dann ist es halt passiert. Wir sind gerade in der Predigtreihe, ist da jemand? Und bislang haben wir das immer auf Gott bezogen. Ist da jemand? Gott. Ob Menschen da waren? Ist da jemand, der uns geprägt hat, der unseren Glauben wieder auf die Beine geholfen hat, der unserem Leben eine Richtung gegeben hat? Ist da jemand? Und wenn du mich fragen würdest, mir fallen da einige ein, die so in meinem Leben wichtig waren, sowohl für meinen Glauben als auch für meine gesamte Entwicklung. Meine Grundschullehrerin zum Beispiel, Frau Konermann. Ich war auf der Suche nach Aufmerksamkeit, so 2., 3. Klasse. Und ich habe gemerkt, wenn man blöde Fragen stellt, immer zwischenruft und auch insgesamt so ein ziemlich arschiger Typ ist, dann kriegt man Aufmerksamkeit. Ich war auf dem besten Weg, so ein richtiger Bad Boy zu werden, war auf dem besten Weg, so der Klassenclown zu werden. Und dann hat die mich ausgetrickst. Die hat mich einfach zum Klassensprecher gemacht. Ja? War ich auf einmal Klassensprecher und dachte mir so, Mist, jetzt habe ich eine Rolle und dann geht das nicht mehr. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, Aufmerksamkeit kann man auch auf positive Art und Weise bekommen. Man muss nicht der Störer sein, man kann auch der verantwortungsbewusste Klassensprecher sein. Da hat sie mich ausgetrickst. Und ich denke, ohne sie wäre mein Leben deutlich anders verlaufen. Ich wäre wahrscheinlich nicht Pastor geworden. Ein anderer, der mich geprägt hat, war mein Jugendpastor. Er hat mich neben vielen anderen auch auf die Spur gesetzt, meinen Glauben zu hinterfragen, neu zu begründen, nachzudenken, Fragen zu stellen. Ich weiß noch genau, es war im biblischen Unterricht. Ich weiß sogar noch, wie die Tische standen. Ich saß da. Mittlerweile hatte ich mich zu so einem richtigen Streber entwickelt. Und er fragte so, wer von euch glaubt denn, dass Gott die Welt in 7 Tagen erschaffen hat? Und meine Hand war sofort oben. Nicht, weil ich mich da irgendwie schon mal mit beschäftigt hätte oder weil das jetzt so meine Meinung war, aber ich dachte, das wäre die richtige Antwort und ich wollte ja gut dastehen. Also zack, war mein Arm oben und dann meinte er ganz trocken, ich nicht. Meine Hand senkte sich langsam. Ich war verstört, irritiert, Mist, falsch geantwortet. Aber das hat mich auf die Spur gesetzt, unabhängig davon, wie du das siehst, wie ich das sehe. So hat sich mein Glaube zu einem Glaube entwickelt, der das Verstehen sucht. Ein Glaube, der hinterfragt, der begründet, der versucht, das Ganze vernünftig zu begründen. Ich habe da gemerkt, okay, es gibt gar nicht so wirklich den Glauben, sondern es gibt verschiedene Positionen, die sich auch irgendwie viele gut begründen lassen. Und da sieht man manche Dinge einfach unterschiedlich. Das hat meinen Glauben auch stark geprägt. Das sind so zwei Menschen, die in meinem Leben gewisse Weichen gestellt haben, die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin und die mich zu dem gemacht haben, wie ich heute glaube. Und meine Frage an dich ist jetzt, wer ist es bei dir? Du hast eben schon über deinen Glaubensweg nachgedacht. Wer hat dich denn in deinem Glauben stark geprägt? Wer hat dich in deinem Glauben stark geprägt? Und ihr findet solche Karten auf euren Stühlen und Stifte auch. Schreibt mal auf, welche Person hat mich in meinem Glauben stark geprägt? Keine Angst, das ist deine Karte, die wird hinterher nicht eingesammelt. Höchstens deine Nachbarin, dein Nachbar könnte drauf gucken. Überleg dir mal in einer Minute oder zwei, welche Person hat mich in meinem Glauben weitergebracht, in meinem Glauben geprägt. Das hat ein bisschen was von Aufsicht führen bei der Klassenarbeit, wenn man hier vorne so sitzt. Wir werden mit der Karte gleich noch einmal arbeiten und dann habt ihr es auch geschafft. Einige haben jetzt vielleicht aufgeschrieben, der oder die, die hat mich zurück in die Kirche gebracht. Ich war irgendwie verloren, war da irgendwie sonst wo, aber dann hat der oder die mich angesprochen. Das war so der Startschuss. Und wenn ich zurückschaue, dann muss ich echt sagen, dieser Mensch, ich habe den Eindruck, Gott hat diesen Menschen in mein Leben gestellt. Und das hat meinen Glauben gerettet. Oder das hat mein Leben verändert. Ich denke, den meisten ist jetzt klar geworden mit dem Aufschreiben, wer hat eigentlich mein Leben so geprägt? Menschen beeinflussen unser Leben. Wer wir sind, wie wir glauben und vieles, vieles mehr. Das wissen auch die Autoren der Bibel. Das wissen auch die Autoren der Bibel. Und so heißt es in Sprüche 13, Vers 20, wer sich zu Klugen gesellt, der wird klug. Wer sich mit Dummköpfen befreundet, ist am Ende selbst der Dumme. Wer sich zu Klugen gesellt, wird klug. Wer sich mit Dummköpfen befreundet, ist am Ende selbst der Dumme. Hier sagt uns also der weiseste Mensch der damaligen Zeit, die Leute, mit denen du dich umgibst, die haben Macht. Die haben Macht über dich, über dein Leben. Sie können deinen Glauben beeinflussen. Das steht nicht nur in der Bibel, das kennen wir auch aus unserem Leben. Ja, da brauchst du auch gar kein Christ für sein, um festzustellen, dass dieser Satz vermutlich stimmt. Auch im Coaching beispielsweise ist dieser biblische Gedanke mittlerweile angekommen. Ja, auch im Coaching in der Businesswelt, da hört man das dann auch. Die sagen das ein bisschen anders. Zum Beispiel sagen die das so, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Da ist die Person, da ist die Person, da ist die Person, da ist die Person. Und du bist der Durchschnitt dieser Menschen. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das ist das biblische Prinzip, wer sich zu Klugen gesellt, wird klug. Wer sich mit Dummköpfen befreundet, ist am Ende selbst der Dumme. Das ist das in der Business-Sprache. Ich habe mich dann gefragt, wo sehen wir das noch? Wo können wir das noch sehen? Und dann ist mir Germany's Next Topmodel eingefallen. Ich habe also diese Woche eine Germany's Next Topmodel-Studie gemacht. Und mir ist aufgefallen, wenn man sich die Kandidatinnen anguckt, dann gibt es immer gewisse Charaktere. Es gibt eine ganze Menge normale Mädchen. Die sind einfach nett und gut und was auch immer. Und dann gibt es so einzelne Charaktere, die sind ehrgeizig. Die sind dauernd am Lästern. Die sind am Rumzicken. Und nach bilden sich Grüppchen um diese Alpha-Männchen, Alpha-Weibchen in dem Fall. Und im Laufe der Staffel merkt man, wie sich die Gruppen ihren Anführerinnen angleichen. Das Mädchen, das am Anfang völlig nett gewirkt hat, ist auf einmal genauso am Lästern wie... Wer sich zu Klugen gesellt, wird klug. Wer sich mit Dummköpfen befreundet, ist am Ende selbst der Dumme. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Wir merken in unserem Leben, dass das irgendwie stimmt. Ja, wir sagen ja sogar, dass sich Hund und Herrchen einander angleichen. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Jetzt ist eure Karte wieder gefragt. Nehmt eure Karte nochmal und überlegt euch, mit welchen 5 Menschen verbringe ich die meiste Zeit? Mit welchen 5 Menschen verbringe ich die meiste Zeit? Ist auch wieder nur für deine Augen bestimmt. Du musst das nicht irgendwo abgeben. Schreib das mal auf. Mit welchen 5 Menschen verbringst du die meiste Zeit? Du hast jetzt 5 Menschen aufgeschrieben, vielleicht. Vielleicht sind es auch 4, vielleicht sind es 6. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen. Und wenn wir das wissen, wenn wir wissen, dass wer sich zu Klugen gesellt, dass er klug wird und wer sich zu Dummen gesellt, wird dumm. Was machen wir dann damit? Warum ich heute darüber spreche ist, ich bin überzeugt, dass es ein Prinzip, das wir nutzen können. Indem wir uns vor Augen führen, wie wichtig Beziehungen sind für unser Leben, für unseren Glauben, können wir davon profitieren. Vielleicht ist Glaube für dich etwas, was nur am Sonntag passiert. Was mit Bibellesen zu tun hat, vielleicht dann noch zu Hause, vielleicht noch mit Beten vorm Essen oder so. Dann hast du dir wahrscheinlich noch nie die Frage gestellt, wie kann ich meine Beziehungen nutzen, um in meinem Glauben zu wachsen? Wie kann ich meine Beziehungen nutzen, um in meinem Glauben zu wachsen? Und wenn du diese Frage noch nie gestellt hast, dann verpasst du vermutlich eines der Dinge, die Gott ganz stark für deine Entwicklung, für deine Glaubensentwicklung nutzt. Und deshalb sollten wir diesen Hebel nutzen. Wir sollten diesen Hebel nutzen. Wir haben in der letzten Gemeindeversammlung Werte für unsere Gemeinde beschrieben. Dinge, die uns wichtig sind. Und eins davon war Wachstum wagen. Wachstum wagen. Als Gemeinde, aber eben auch persönlich. Wachstum wagen. Wir ehren Gott, indem wir unser Bestes geben, ihm ähnlicher werden und weiter wachsen. Findet unsere Werte auch auf der Website. Wir ehren Gott, indem wir unser Bestes geben, ihm ähnlicher werden und weiter wachsen. Und Wachstum ist nicht immer der leichte Weg. Das ist auch mal unbequem. Deshalb Wachstum wagen. Diesen Hebel nutzen, mal aus der Komfortzone rausgehen und echte, tiefe, herausfordernde, weiterbringende Beziehungen suchen. Ehrlichkeit riskieren. Gott will unsere Beziehungen nutzen, um uns in unserem Glauben zu entwickeln. Da hören wir Beispiele bei jeder Taufe. Da war dieser Typ, der hat nicht locker gelassen, der hat mir eine Bibel geschenkt, der hat nachgefragt, der hat mich besucht, als es mir dreckig ging. Gott will unsere Beziehungen nutzen, damit wir im Glauben wachsen. Also schau dir deine 5 an. Schau dir deine 5 an. Ist das der, der du sein möchtest? Fordern dich diese Menschen im Glauben heraus? Bringen sie dich weiter? Schau über deine Karte drüber. Umgibst du dich mit den Menschen, von denen du sagst, ja, das sind die Klugen. Wenn ich mal werde wie die, oder wenigstens das von dem oder das von der hab, das wird klasse. Den Glauben, der imponiert mir, das will ich auch. Umgibst du dich mit den Menschen, von denen du lernen möchtest? Vielleicht bist du zufrieden. Vielleicht denkst du aber auch, ich müsste was an meinem Umfeld machen. Mein Umfeld steht mir da irgendwie eher im Weg. Natürlich, Gott will deine Beziehungen nutzen, aber wir haben dabei auch eine Rolle zu spielen, weil wir uns eben für Beziehungen entscheiden. Ich entscheide mich, ich will mit dieser Person Zeit verbringen. Ich möchte hier Zeit verbringen, ich möchte da Zeit verbringen. Und du kannst dich entscheiden, mit wem du Zeit verbringst, mit wem du Macht über dein Leben gibst, von wem du lernen willst. Vielleicht schaust du dir aber auch deine Karte an und sagst, auch das passt soweit. Vielleicht geht es bei dir gar nicht darum, dass du in die Beziehungen gehst, von denen du profitieren kannst. Vielleicht tust du das schon längst. Vielleicht sagst du auch, das passt, meine 5, das ist gut. Die sind alle klug Und wenn ich mir was von denen abschneide, ist das perfekt. Aber vielleicht ist für dich dran, dass du dich Gott zur Verfügung stellst, einer der fünf für jemand anderen zu werden. Dass du in Beziehungen reingehst, von denen du weißt, und das wird jetzt ein bisschen unbequem, das ist eine Überwindung, aber ich merke einfach, diese Person braucht mich gerade. Es könnte ja sein, dass du für Leute betest und du merkst, du betest immer und immer wieder für die gleichen Sachen und du merkst, ey, das berührt mich total, das geht mich wirklich was an. Ich bin besorgt darüber, in welche Richtung sich das Leben da entwickelt oder in welcher Beziehung er oder sie steckt, wo sie arbeitet. Und vielleicht ist es dann für dich dran, dass du dich in diese Menschen investierst, dass du einer der fünf wirst. Wo bist du, so ein jemand? Vielleicht stellst du fest, und damit komme ich zum Schluss, wenn ich meine Top 5 anschaue, dann gefällt mir das nicht. So will ich nicht sein. Da ist eine Person drin, die tut mir nicht gut. Die tut meinem Glauben nicht gut. So will ich nicht sein. Und wo sind die Klugen, die meinem Glauben weiterhelfen? Oder du denkst dir, ja, ich sollte mich in andere investieren, aber ich habe da nicht so die Berührungspunkte zu. Und dann habe ich ein Angebot für dich. Ein Angebot, wo du dich in ein Umfeld stellen kannst, das Gott nutzen kann, um deinen Glauben reifen zu lassen. Denn wir alle brauchen solche Beziehungen. Wir alle brauchen irgendwelche Vorbilder, kluge Menschen, mit denen wir uns umgeben können. Und Jonas hat schon gesagt, wenn du noch keinen Hauskreis hast, dann kannst du einfach mich ansprechen und dann schauen wir, wie wir für dich einen Hauskreis finden können. Vielleicht sagst du aber auch, ja, ich habe so viele unterschiedliche Termine, ich kriege einen regelmäßigen Termin in der Woche nicht hin. Auch da habe ich ein Angebot für dich. Am nächsten Freitag treffen wir uns jeden zweiten und vierten Freitag im Monat zu einem offenen Bibellesekreis. Wenn du mal nicht da bist, kein Problem. Wenn du mal was anderes zu tun hast, kein Problem. Aber wenn du hinkommst, bist du herzlich willkommen. Wir machen dann Bibelteilen. Das ist eine spannende Methode, eine spannende Variante, um Bibeltexte zu entdecken. Ja, zu merken, wie dieser Text in das Leben von anderen Menschen reinspricht. Zu merken, wie der Text in mein Leben spricht. So voneinander zu lernen. Und ich lade euch herzlich ein, diesen Freitag um 19.30 Uhr einfach mal reinzuschnuppern. Auch wenn ihr aus der EFG kommt, seid ihr auch herzlich willkommen. Am Freitag um 19.30 Uhr hier unten mal reinzuschnuppern, gerade wenn du keinen Hauskreis hast, weil du nicht regelmäßig Zeit hast, dann ist das eine gute Möglichkeit. Aber wir brauchen alle diese Menschen, wir brauchen alle ein Umfeld, in dem wir wachsen können. Menschen, an denen wir wachsen können. Menschen, die unseren Glauben auf ein neues Level heben. Also lass es zu, dass Gott deine Beziehungen nutzt, um uns wachsen zu lassen. Für manche von uns heißt es, stärker zu überlegen, mit wem wir wie Zeit verbringen, damit wir wachsen. Wer sich zu Klugen gesellt, wird klug. Wer sich mit Dummköpfen befreundet, ist am Ende selbst der Dumme. Für andere ist es vielleicht, sich stärker in das Leben von anderen zu investieren. Menschen, von denen du weißt, die brauchen jetzt gerade so eine Beziehung. So, dass sie in 6 Monaten, in einem Jahr sagen, wow, diese Person, Gott hat sie direkt in mein Leben gestellt. Gerade dann, als ich jemanden brauchte. Und ich bin so froh, dass sie mich zum 5. Mal zum Gottesdienst eingeladen hat. Dass sie nachgefragt hat. Dass sie einfach da war. Dass sie mir ein ehrliches Feedback gegeben hat. Ich kann echt sagen, dass diese Frau, dass dieser Mann von Gott zu mir geschickt wurde. Denn wer sich zu Klugen gesellt, wird klug. Wer sich mit Dummköpfen befreundet, ist am Ende selbst der Dumme. Amen.